SWR 2 Lesenswert Magazin.
Fangfang, diesen Namen kennen wir erst seit letztem Jahr. Da nämlich erschien das Wuhan Diary, das Wuhan Tagebuch der inzwischen 65-jährigen Autorin, die in der Stadt lebt, die zum Epizentrum des Coronavirus wurde, in Wuhan. Wuhan wurde damals abgeriegelt, die Menschen zu Hause eingesperrt. Fang Fang erlebte all dies und sie schrieb mit. Sie schrieb ihr Wuhan Diary, das schnell in viele Sprachen übersetzt wurde, auch ins Deutsche. Seither ist ihr Name ein Begriff. Man möchte mehr von dieser mutigen und klarsichtigen Autorin lesen. Und das geht jetzt, denn in wenigen Tagen erscheint ihr neuester Roman auf Deutsch. Er heißt Weiches Begräbnis und er erschien auf Chinesisch bereits vor Corona. Es geht darin um eine Frau, die nach einem schweren Unfall ihr Gedächtnis verliert. Auch eine nicht unpolitische Geschichte. Darüber sprechen wir gleich genauer. Doch zuerst hören wir von der Rettung der Frau. Es liest Frauke Vetter.
Als man sie aus der reißenden Strömung des Flusses herauszog, hatte sie nichts am Leibe. Ihr Körper war vom Kopf bis zu den Füßen mit Wunden übersät. Zum Glück befanden sich mehrere Militärärzte zu Hausbesuchen im benachbarten Dorf. Man brachte sie unverzüglich dorthin. Nach den ersten Notfallmaßnahmen schafften die Ärzte sie umgehend in die Klinik. Erst über einen halben Monat später erwachte sie dort aus dem Koma. Als sie nach dem Aufwachen versuchte, auf die Fragen der Leute zu antworten, wurde ihr Blick plötzlich stumpf. Woher sie käme? Aus welchem Dorf sie stamme? Wie alt sie sei? Wer zu ihrer Familie gehöre? Wie sie in den Fluss gestürzt sei? Ob das Boot gekentert sei oder ob irgendein schmutziger Kerl sie hineingeworfen habe, ob sie im Wasser die Einzige gewesen sei? Die Fragen prasselten auf sie ein. Mal klangen die Stimmen der Frager warmherzig und mitfühlend, mal schneidend und bohrend. Ihr Inneres wurde plötzlich von einem rasenden Schmerz erfasst. Sie krümmte sich auf dem Bett zu einem Knäuel. »Stimmt. Woher komme ich?« dachte sie bei sich. »Wie heiße ich?« Wie bin ich in den Fluss gefallen? Keinerlei Eindrücke, keinerlei Erinnerung. Sie begann zu schluchzen. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte sie. Sie erinnerte sich wirklich nicht.
Sie erinnerte sich wirklich nicht und sie wird sich auch jahrzehntelang nicht erinnern. Sie wird einen neuen Namen bekommen, Ding Zi Tao. Sie wird als Haushälterin arbeiten, sie wird heiraten, einen Sohn bekommen und langsam alt werden. Dann aber passiert etwas, was an ihre Erinnerungen rührt. Und was das genau ist, das weiß jetzt die Kritikerin und Sinologin Lea Schneider, die mir zugeschaltet ist. Mit ihr möchte ich über den Roman Weiches Begräbnis sprechen. Guten Tag, Frau Schneider.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, als alte Frau zieht diese Ding Zi Tao ins Haus ihres Sohnes und da trifft sie quasi plötzlich der Schlag. Sie beginnt sich zu erinnern. Wie kommt es dazu und welche Erinnerungen kommen da hoch?
Ja, genau. Also Ding Zi Tao verbringt eigentlich ein relativ ärmliches Leben in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ihr Sohn Wu Tinglin kommt aber zu Geld, also er steigt auf in einer Firma und kauft dann seiner Mutter eine kleine Stadtvilla, in der sie ihren Altersruhesitz verbringen soll. Und in dem Moment, in dem sie in diese Villa einziehen soll, wird sie plötzlich von ganz schrecklicher Angst erfasst, dreht sich zu ihrem Sohn um, sagt zu ihm, hast du keine Angst, dass man dich als Großgrundbesitzer, als Kapitalist anzeigt? Und ihr Sohn kann das natürlich überhaupt nicht verstehen. Sie bewegt sich dann aber durch dieses Haus und hat so lauter unheimliche Momente, fast wie so Déjà-vus, die sie auch vorher immer schon mal wieder hatte. Sie erkennt zum Beispiel ein klassisches Motiv auf einer antiken Vase, das da drin steht. Sie erinnert sich plötzlich an ein traditionelles, antikes chinesisches Gedicht. Also es kommen lauter so Dinge hoch, die einem zeigen, sie verfügt über Wissen, das so ja eigentlich Marker ist für die Zugehörigkeit zu einer traditionellen Bildungselite. Das heißt, offensichtlich ist an ihrer Vergangenheit etwas, was sie auszeichnet, eben nicht nur eine mittellose Haushälterin gewesen zu sein, sondern einem ganz anderen Bildungsstand zuzugehören.
Das ist auch interessanterweise so eine Art Spurensuche, ja, eine Spurensuche an sich selbst oder an ihr selbst. Was kann sie, was weiß sie? Der Roman Weiches Begräbnis, der spielt ja eigentlich im unmittelbaren Heute, also in der Gegenwart. Er führt uns aber zurück durch die Erinnerungen, die da hochkommen in Ding Zi Tao. Er führt uns zurück in eine sehr traumatische Phase der jungen Volksrepublik, also in die frühen 50er Jahre. Damals führten die Kommunisten ja die sogenannte Bodenreform durch. Und diese Bodenreform, die traf und betraf auch die Familie von Ding Zi Tao. Was geschah denn damals? Was erlebte sie als junge Frau?
Ja, genau. Also wir merken sozusagen im Laufe des Romans, ohne jetzt allzu viel zu spoilern, dass sie eben tatsächlich Teil, Tochter, Ehefrau in einer Großgrundbesitzerfamilie war. Und diese Familien wurden Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre in China quasi kollektiv enteignet. Also das Projekt ist die Kommunistische Partei, die zu dem Zeitpunkt gerade den Bürgerkrieg gewonnen hatte. Also man muss sich auch vorstellen, China hatte zu diesem Zeitpunkt schon Jahrzehnte des Krieges und der Unruhen hinter sich. Den Zweiten Weltkrieg, die japanische Besatzung, dann eben den Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Nationalisten. Und kurz nachdem dann endlich diese schrecklichen Kriege alle zu Ende waren, gab es auch noch eine Phase, in der China von ganz vielen verschiedenen Warlords, also lokalen Kriegsfürsten, quasi beherrscht wurde, die dann auch von der Kommunistischen Partei besiegt wurden. Und dann begann die große Umstrukturierung der Gesellschaft. Und der Anfang davon war eben diese Landreform, bei der es darum ging, ja, letztlich nicht nur Land und Besitz zu verstaatlichen und zu kollektivieren, sondern mit allen traditionellen, etablierten und auch kulturellen Praktiken des Lebens, des Familienlebens, des Wirtschaftens, der Arbeit komplett zu brechen. Und was geschah, war, dass man diese sogenannten Großgrundbesitzerfamilien, die oft eigentlich gar nicht so großen Grund hatten, sondern eher kleinere Clans waren, in öffentlichen Kritiksitzungen, ganz ähnlich wie dann später auch in der Kulturrevolution, öffentlich niedermachte. Also die Leute wurden beschimpft, wurden gefoltert, sollten ihre Fehler als rückständige Kapitalisten eingestehen. Die allermeisten dieser Familien haben diese Behandlung nicht überlebt. Oder wenn doch, waren sie eben danach ihr Leben lang wirklich aus der Gesellschaft ausgestoßen und lebten eben auch in der großen Angst, wie man das dann auch bei Ding Zitao sieht, dass diese Vergangenheit wieder an die Oberfläche kommen könnte.
Das ist auch ein bisschen die Krux in diesem Buch oder das Thema, der Kern dieses Buches, das Thema Erinnern und Vergessen. Denn das ist ja eine ziemlich brisante Sache für die Volksrepublik, die ja auch eine unheimliche Energie in so eine Denk- und Erinnerungspolitik steckt im Grunde. Gewisse Dinge sollen nicht mehr erinnert werden oder nur auf bestimmte Weise, wie zum Beispiel das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 und auch andere Dinge, die passiert sind. Fang Fang beleuchtet genau diese Art, ich sag mal, gesteuerter Wahrnehmung in ihrem Roman eigentlich ziemlich kritisch. Wie wird bei ihr denn mit Erinnerungen umgegangen und können wir den Roman auch als eine Art Gegendarstellung zur chinesischen und auch staatlich gelenkten Erinnerungspolitik lesen?
Ja, ich glaube, das können wir wirklich absolut tun und ich finde, das ist auch eine der großen Stärken des Romans. Die Figuren, die Fang Fang beschreibt, sind sich selber auch immer nicht einig. Soll man jetzt erinnern, soll man vergessen? Und so ein bisschen schaut dahinter immer hervor, dass das Risiko, aber auch das enorme politische Potenzial des Erinnerns. Man kann, glaube ich, den Titel Weiches Begräbnis, also Weiches Begräbnis bezeichnet eine Form, ja, des Begräbnisses, wo man den Leichnam quasi ohne Sarg, ohne Zeremonie nur so schnell in der Erde verscharrt, weil man vielleicht kein Geld hat oder keine Zeit, irgendwie bedroht ist oder so. Und ich glaube, man kann das sehr gut auch als eine Allegorie verstehen. Also das weiche Begräbnis der Erinnerung sozusagen, das Verdrängen der Erinnerung. Figuren in dem Roman betonen immer wieder, dass ein weiches Begräbnis auch bedeutet, dass man keine Wiedergeburt erlangen kann. Und das finde ich ganz stark. Also Fang Fang schreibt quasi zwischen den Zeilen, ohne Vergangenheitsbewältigung haben wir auch keine Gegenwart und keine richtige Zukunft. Was ich ganz spannend finde in dem Buch und auch wirklich eine große Stärke von Fang Fangs Schreiben, ist, dass sie das auch als einen Konflikt, als ein Gespräch zwischen den Generationen zeichnet, in dem diese unglaubliche Geschwindigkeit deutlich wird, mit der sich China in den letzten Jahrzehnten tatsächlich immer wieder um 180 Grad um sich selbst gedreht hat, komplett verändert hat.
Die Struktur des ganzen Romans, er spielt im Grunde in der Jetztzeit auf einer Gegenwartsebene. Er führt in einigen Kapiteln aber eben auch zurück in die Vergangenheit. Also auf der einen Seite die Recherche des Sohnes, die schreitet voran im Heute, während die Mutter zurück in die Vergangenheit strudelt, könnte man fast sagen. Diese Kapitel, die winden sich so wie eine Doppelhelix umeinander, finde ich. Ist das eine glückliche Konstruktion?
Also ich fand die total glücklich beim Lesen, weil der Roman dadurch einfach auch eine große Geschwindigkeit entwickelt, sehr, sehr immersiv wird. Man möchte immer weiterlesen, man will wissen, treffen sich die Erzählstränge, irgendwann berühren sie sich, wird es eine Aufklärung geben für die Figuren? Und das bleibt tatsächlich sehr lange offen und einen ganz starken Sog entwickelt.
Sun Qingling, der eben in der Gegenwart lebt, moderner Mann ist im China der Jetztzeit, der begleitet ein Team von Architekten von der Uni zu verlassenen Herrenhäusern auf dem Land in Ost-Sichuan. Also da schaut man sich sozusagen die Überreste an, die Artefakte im Grunde. Und das sind für mich auch die Fakten der Vergangenheit. Mithilfe dieser Wissenschaftler bringt Fang Fang auch einen wirklich wissenschaftlichen Blick in die Geschichtspolitik der Chinesen, die oft sicherlich ideologisch vernebelt war oder auch noch ist. Ich finde diesen wissenschaftlichen Angang ziemlich interessant, habe ich so in noch keinem Roman aus China gelesen. Was denken Sie?
Ich habe das auch sehr gerne gelesen. Also die Geschichte ist ja quasi, dass Qingling, eben dieser Sohn, mit seinem besten Freund Zhong Longyong durch Ost-Sichuan reist und diese alten verfallenen Herrensitze sucht. Die beiden sind Architekten von ihrer Ausbildung her. Und Longyong betont auf dieser Reise immer wieder, dass die Architektur dieser traditionellen Häuser etwas über Chinas Geschichte verrät, das sich eben in den offiziellen Geschichtsbüchern nicht findet. Und das ist ein eigentlich unideologischer Einblick in traditionelles Wissen und in Kulturpraktiken, der total abweicht von der offiziellen KP-Erzählung, dass vor der Revolution in China letztlich alles rückständig und dunkel war und dass der Fortschritt, das gute Leben erst mit der kommunistischen Partei gekommen wären. Und ganz spannend finde ich, dass es dabei auch, und das ist auch insgesamt in dem Roman so, ein kritischer Blick auf die Vergangenheit sich immer auch verbindet eigentlich mit einem kritischen Blick auf die Gegenwart. Also Longyong kritisiert auch immer wieder den Technokratismus der heutigen Beamten in der Form von Architekturkritik letztlich. Also sie reisen durch diese Gegend in Ost-Sichuan und schauen sich diese alte Architektur an. Und Longyong betont immer wieder, dass man eben heute glaubt, man könnte die Natur einfach so beherrschen, an diesen älteren Gebäuden aber sehen kann, dass es auch mal ein Wissen darum gab, wie man mit der Natur und für menschliche Bedürfnisse baut und dass dieses Wissen im heutigen China vollkommen verloren gegangen ist.
Der ziemlich unideologische Angang von Fang Fang, der spiegelt sich, finde ich, auch im Erzählton. Ich finde ihn ziemlich besonnen und klar in der Struktur, also ziemlich unaufgeregt. Ist das eigentlich auch mit dem Wuhan Diary vergleichbar?
Ich würde sagen ja und nein. Das Wuhan Diary war ja ursprünglich ein Blog, den Fang Fang wirklich quasi live während des Lockdowns geschrieben hat. Und es ist auch in China gar nicht in Buchform erschienen. Das heißt, das Wuhan Diary war schon von seinem Medium her sehr viel näher am Alltag, am Live-Moment. Und gleichzeitig finde ich aber, dass das auch etwas ist, was man auch von Fang Fangs Sprache in Weiches Begräbnis sagen kann. Also die Sprache ihrer Figuren wirkt, finde ich, sehr authentisch. Sie ist sehr nah dran an einer Alltagssprache. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob man dieses Authentische, dieses Alltägliche in der Übersetzung noch so gut merkt. Also die liest sich sehr gut und flüssig, man kommt da total gut durch. Aber ja, das, was die Figuren eigentlich so chinesisch macht, nämlich dialektale Einsprengsel, Sprichwörter, ein Spiel mit Kosenamen, was häufig vorkommt, das ist natürlich sehr schwierig ins Deutsche zu übersetzen, weil das ein Humor ist, der ganz spezifisch mit den Strukturen der chinesischen Sprache zu tun hat. Und das ist eigentlich auch eine ganz große Stärke von Fang Fangs Buch, die einfach sehr schwierig ins Deutsche zu bringen ist. Der Übersetzer Michael Kahn Ackermann hat das häufig gelöst, indem er Fußnoten gemacht hat, was ich auch unheimlich hilfreich finde. Genauso wie sein Nachwort, das auch total informativ ist. Was man natürlich so ein bisschen verliert dann, ist der Witz, den das Original an vielen Stellen auch hat.
Das Buch Weiches Begräbnis ist, so schreibt der Verlag, in China nicht verboten worden, aber es ist nach einem anfänglichen Erfolg auch wieder auf wundersame Weise vom Markt verschwunden. Wie können wir uns das erklären und wie können wir die Autorin einschätzen?
Ja, ich habe das auch tatsächlich nochmal gecheckt jetzt in der Vorbereitung. Also auf den üblichen Online-Plattformen, wo man Bücher so kaufen kann, auf Taobao oder auf Douban, ist das Buch tatsächlich nicht mehr vorhanden. Auch von einer deutschen IP-Adresse aus kann ich das nicht kaufen. Und es zeigt uns halt eigentlich, dass Zensur in China nicht immer unbedingt nur so passiert, dass einem Buch eine ISBN-Nummer verwehrt wird oder dass ein Buch quasi offiziell sozusagen gebrandmarkt und zensiert wird, sondern häufig auch aus Angst, aus vorauseilendem Gehorsam, weil man eben nicht so genau weiß, was passiert, wenn man dieses Buch verkauft, wenn man dieses Buch verlegt. Und gleichzeitig ist das Interessante eben, wenn wir uns nochmal Fang Fang als Autorin anschauen und auch die Tatsache, dass dieses Buch zuerst, bevor es plötzlich vom Markt verschwand, einen wichtigen Literaturpreis erhalten hat und auch sehr breit rezipiert wurde. Also ich habe nochmal im chinesischen Internet recherchiert. Es gibt ganz viele Interviews mit ihr. Auf ihrer Seite der quasi chinesischen Ausgabe von Wikipedia ist das Buch auch nicht gestrichen und es finden sich auch Hinweise um die Kontroverse darum. Und ähnlich verhält es sich auch mit Fang Fang selbst. Also sie ist eine sehr etablierte Autorin, sie hat eine zweistellige Anzahl von Büchern veröffentlicht. Sie hat relativ lange für staatliche Institutionen gearbeitet, fürs Fernsehen, für den Schriftstellerverband, ist aber gleichzeitig selber nie KP-Mitglied geworden. Sie hat diese wichtigen Literaturpreise gewonnen und ist dafür auch national gefeiert worden, gerade auch dafür, wie sie eben historische Traumata, aber auch gegenwärtige soziale Ungerechtigkeit aufarbeitet. Und gleichzeitig wird sie immer wieder online massiv von nationalistischen Internet-Trollen verfolgt und mit Hasskommentaren überzogen und quasi des Landesverrats beschuldigt. Und ich glaube, diese Biografie macht ganz gut deutlich, dass dieses Schwarz-Weiß-Bild, das wir häufig von China haben, also dass wir uns sozusagen den allmächtigen Staat und die Kommunistische Partei auf der einen Seite vorstellen und die armen, unterdrückten, gebrainwashten, passiven Untertanen auf der anderen Seite, dass dieses Bild eben einfach nicht zutrifft, sondern dass es ganz viele Grauzonen dazwischen gibt. Im Wuhan Diary hat Fang Fang selber geschrieben, sie schreibt nicht gegen die Regierung, sondern mit der Regierung. Und ich glaube, genauso müssen wir auch weiches Begräbnis verstehen. Also sie kritisiert die Regierung und die Geschichtsaufarbeitung gerade deswegen, weil sie sie verbessern will und nicht, weil sie sie abschaffen will. Und ich glaube, damit kann man wirklich sagen, steht Fang Fang und steht auch dieses Buch ganz paradigmatisch für die Mehrheit der Chinesinnen und auch des chinesischen intellektuellen Diskurses, in dem es eben ein dringendes Bedürfnis gibt nach Reformen, aber nicht nach einer Revolution, in dem man sich also nach bürgerlichen Freiheiten sehnt, nach Geschichtsaufarbeitung, nach Pressefreiheit, aber nicht nach einem Regierungsumsturz. Und das macht Weiches Begräbnis und das macht auch Fang Fang als Autorin ganz wunderbar deutlich und gibt damit eben wirklich einen tollen und differenzierten Einblick in die gegenwärtige Realität in China.
Lea Schneider, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sprachen über Weiches Begräbnis, geschrieben von Fang Fang, übersetzt von Michael Kahn-Ackermann. Und es erscheint kommende Woche im Verlag Hoffmann und Campe.